Welle Niederrhein am Wochenende. Der Talk am Sonntag.
Mit mir, ich bin Rafal Hamdan. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Und ihr habt es vielleicht schon auf unserer Instagram-Seite gesehen oder auch bei mir schon im Programm gehört. Bei mir zu Gast ist heute Dr. Martin Plumb von der CDU. Er ist neuer Bundestagsabgeordneter, hat den Wahlkreis 111, also Viersen, gewonnen. Herzlich willkommen bei uns, Dr. Plumb.
Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung, Frau Alhamdan. Ich freue mich, dass ich da bin und auch ein ganz herzliches Willkommen an alle Hörerinnen und Hörer.
Ich bin begeistert davon, dass Sie meinen Namen schon so gut ausgesprochen haben. Normalerweise versuchen die Leute immer drum rumzukommen und ihn gar nicht erst auszusprechen. Er ist nicht ganz einfach zugegeben. So, wir wollen heute über ganz viele verschiedene Themen sprechen. Ich habe auch bei Instagram schon dazu aufgerufen, mal spannende, vielleicht sogar persönliche Fragen zu stellen. Wir wollen mal schauen, was da so ein bisschen bei rumkommt. Für die wenigen Leute natürlich, die nicht wissen, wer sie sind. Ich habe das gerade eingangs schon erzählt. Sie haben den Wahlkreis 111 gewonnen, also Viersen überzeugen können sozusagen. Sie sind promovierter Jurist. Sie sind Richter am Arbeitsgericht in Düsseldorf. Sie sind blutjung, das muss ich auch dazu sagen. 39 Jahre, doch, das ist, Herr Plumb, das ist für einen Richter schon, finde ich, sehr, sehr jung. Sie hatten ein unglaublich spannendes Jahr 2021. Sie sind Papa geworden nochmal, ne, zum zweiten Mal, und wurden jetzt, wie gesagt, in den Bundestag gewählt. Sie konnten überzeugen. Ich glaube, das kann man definitiv so sagen. Und Sie werden künftig in Berlin arbeiten. Freuen Sie sich darauf? Sie sind ja jetzt schon mal eingezogen in Ihr Büro.
Ja, ich freue mich schon darauf. Ich freue mich auch jetzt darauf, dass es im Grunde in dieser Woche mit der konstituierenden Sitzung losgegangen ist, dass ab nächster Woche dann auch mein Büro anfängt zu arbeiten. Das ist zurzeit noch alles sehr viel organisieren, sehr viel im Hintergrund arbeiten. Aber es ist schön, jetzt auch wirklich richtig anzufangen.
Aber ich habe schon gesehen, Sie haben eine kleine WG gründen müssen, ne, im Bundestag. Sie sitzen ja nicht alleine in dem Büro.
Nein, es ist leider so, dass die Raumsituation im Bundestag etwas angespannt ist. Das gilt gerade für die CDU-CSU-Fraktion. Und ich leider nicht die Büros meines Vorgängers habe übernehmen können erstmal, sondern dass die neuen Abgeordneten alle in einem Gebäude etwas abseits des Bundestages untergebracht worden sind und dass die jungen Abgeordneten zunächst auch mal zu zweit einschließlich ihrer Mitarbeiter in einem Büroraum sitzen, der so ungefähr knapp 20 Quadratmeter groß ist.
Also dann doch nicht so dekadent, das Leben eines Bundestagsabgeordneten.
Nein, ich glaube, das stellt man sich dann doch anders vor, und das ist auch ein Zustand, der wird jetzt erstmal einige Wochen so sein. Kann sein, dass wir erst im Frühjahr 2022 unsere eigenen Büroräume dann beziehen.
Wir sprechen da natürlich gleich ein bisschen ausführlicher drüber, wie das jetzt so war, die erste Zeit in Berlin, durch den Bundestag zu laufen, Leute zu treffen, die ebenfalls Politik machen, aber die man ja hauptsächlich aus dem Fernsehen zum Beispiel kennt. Das stelle ich mir auch ein bisschen abgefahren vor, ehrlich gesagt. Bevor es aber politisch wird, muss ich Sie fragen, wie haben Sie den vergangenen Mittwoch eigentlich erlebt? Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern?
Sie sind, ja, das ein war natürlich Fan, ein ganz toller Abend. Ich habe am Mittwochabend dann, weil ich in Berlin war, leider das Ganze nur vom Fernseher verfolgen können. Sonst wäre ich natürlich auch sehr gern im Stadion gewesen. Und es war eigentlich fast so ein bisschen vom Gefühl her wie so meine ersten Tage in Berlin. Man fühlt sich dann so ein bisschen wie im falschen Film, dass die Borussia plötzlich dann nach 20 Minuten 3-0 vorne liegt und am Ende 5-0 gegen Bayern München gewinnt. Das hat, glaube ich, keiner erwartet. Und das sind dann die ganz großen und legendären Abende, an die man sich noch lange erinnert.
Haben Sie ein bisschen Heimweh bekommen?
Ja, natürlich habe ich Heimweh bekommen. Also da wäre man natürlich sehr, sehr gerne im Stadion gewesen, weil ich natürlich auch aus den vielen, vielen Jahren, die ich jetzt eine Dauerkarte habe, weiß, wie emotional dann ein solches Spiel auch im Stadion ist und wie fantastisch dann einfach die Stimmung auch im Borussia-Park ist.
Ich mag tatsächlich nicht so gerne Sport im Fernsehen gucken irgendwie, das ist ganz komisch. Ich war vor kurzem mal das erste Mal seit langer, langer Zeit, tatsächlich in Köln, muss ich zugeben, bei einem Eishockeyspiel und dachte mir, mein Gott, diese Stimmung, diese Atmosphäre, dass die Fans, die dich richtig tragen, oftmals hatte ich dann so den Eindruck, es ging schon gar nicht mehr um die Partie an sich, sondern einfach um dieses Gefühl. Und ich glaube, das ist, oder könnt mir vorstellen, dass das natürlich für Sie dann oft auch so war, ne? Dass man sagt, gerade als Dauerkartenbesitzer dazu sitzen und umgeben zu sein von Menschen, die irgendwie dieses Gefühl auch gerade mittragen, das ist schon ganz besonders. Und apropos Gefühl, ich habe Sie ja einige Zeit schon vorher ja nicht treffen können, aber wir haben uns ein bisschen unterhalten und sie haben mir auch schon ein bisschen was Persönliches über sich verraten. Unter anderem hatte ich sie ja auch gefragt, welcher Song sie richtig gut in Stimmung bringt, ne? Welchen Song sie gerne mögen. Und sie haben dann auf ihre Abi-Feier beziehungsweise die Abi-Zeit angesprochen, ne? Take That, Never Forget. Den mögen sie, ne?
Ja, das mag ich und das erinnert mich immer wieder dann an das Abitur, an die Abi-Feier, wo wir das gesungen haben. Und ich habe ja auch damals gesagt, das ist mir halt auch jetzt wichtig, nie zu vergessen, wo ich herkomme, im Hinblick auf die Aufgabe, die ich jetzt habe und im Hinblick auf die Verantwortung, die ich jetzt in Berlin trage. Denn die Verantwortung trage ich zuallererst für den Kreis Viersen, in dem ich selbst groß geworden bin, in dem ich lebe. Und ich trage sie für die Bürgerinnen und Bürger im Kreis Viersen. Und die haben mir ja auch ihr Vertrauen geschenkt, dass ich jetzt diese Aufgabe übernehmen darf.
Was haben Ihnen die Wähler denn so verraten und gesagt? Und was haben Sie sich vielleicht auch erhofft? Und was haben Sie deutlich gemacht in den Gesprächen noch vor der Wahl? Was ist so für Sie mit das wichtigste Thema, das Sie vom Niederrhein mitnehmen nach Berlin?
Also ich glaube, es gibt viele Themen, die unser Land genauso betreffen wie den Niederrhein. So, das ist... fängt an bei dem ganzen Komplex Digitalisierung, digitale Infrastruktur. Das geht über zu der unnötigen und überbordenden Bürokratie, von der wir runter müssen. Das geht weiterhin zum Thema bezahlbares Wohnen. Das geht hin zu guten Kitas und Schulen, die wichtig sind, genauso wie eine gute Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum, aber auch etwa Pflegeplätze und Pflegekräfte, wo wir wirklich auch im Kreis Viersen vor großen Herausforderungen stehen.
Und damit Sie all diese Probleme nicht vergessen, für Sie also jetzt Take That mit Never Forget. Ich habe mich sehr gefreut, als Sie gesagt haben, dass Sie den Song so mögen. Den habe ich nämlich Ewigkeiten nicht gehört und seitdem tatsächlich auch im Ohrwurm. Deswegen jetzt auch für euch da draußen Take That, Never Forget hier bei Werde Niederrhein. Tag zusammen. So, Head, Shoulders, Knees and Toes von Auffenbach. Hier bei Werde Niederrhein. Dr. Martin Plum, es tut mir leid, dass ich Sie jetzt gerade so unterbrechen musste. Wir haben uns schön unterhalten können, gerade als die Musik hier noch ein bisschen lief. So, wir wollen euch daraus natürlich dran teilhaben lassen. Dr. Martin Plum ist Richter, aber auch neuer Bundestagsabgeordneter, wurde im Wahlkreis 111 bei uns am Niederrhein gewählt, also in Viersen. Und ist jetzt so ein bisschen die ersten Schritte in Berlin auch gegangen. Wir haben gerade über eigentlich ganz viele verschiedene Themen gesprochen, unter anderem über Angela Merkel, was besonders gut lief mit ihr und was vielleicht nicht ganz so gut vorangetrieben wurde, beziehungsweise was man jetzt besser machen kann. Aber lassen Sie uns erstmal darüber sprechen, wie jetzt die erste Zeit in Berlin für Sie ablief. Da kommt man in diese Hauptstadt, ja, und kommt in diese Bubble, in diese Politikblase in Berlin. Mit was für einer Vorstellung sind Sie eigentlich nach Berlin gefahren und was haben Sie denn die ersten Tage da vor Ort erlebt?
Also ich weiß gar nicht, ob ich mit einer bestimmten Vorstellung erstmal nach Berlin gefahren bin. Ich bin ja am Montagabend nach der Bundestagswahl dann nach Berlin aufgebrochen. Eigentlich gab es da viel zu wenig Zeit, um wirklich nachzudenken. An dem Montagmorgen habe ich, glaube ich, auch Welle Niederrhein noch ein Interview gegeben. Und dann ging es darum, wann fahre ich denn jetzt eigentlich am Montag oder erst am Dienstag? Und wie fahre ich? Koffer packen, noch ein paar Sachen erledigen. Und dann saß ich schon im Zug. Und dann ist es wirklich erstmal gefühlt relativ unwirklich. Also am Dienstagabend nach der Bundestagswahl haben wir die erste Fraktionssitzung gehabt, dann auch im Plenarsaal drin. Und wenn man dann plötzlich in diesem Plenarsaal sitzt, vorne sitzen Angela Merkel, Armin Laschet, Markus Söder, dann fühlt man sich doch irgendwie ein Stück weit im falschen Film. Also das ist eigentlich erstmal das, was man erlebt. Und das langsam setzt sich das so ein bisschen, langsam merkt man, okay, du bist jetzt Bundestagsabgeordneter, ich gehöre dazu, aber sicherlich war das diese Woche auch nochmal so bei der konstituierenden Sitzung. Es ist halt alles noch ein Stück weit unwirklich und man merkt natürlich auch, welch großes Privileg das einfach ist, dort sitzen zu dürfen und doch den Kreis Viersen dann vertreten zu dürfen.
Gibt es so einige Tipps, die Sie schon, also auch ganz, ganz simple Sachen irgendwie schon gekriegt haben, sowas wie... schaut erstmal, dass ihr immer was zu essen kriegt. Ich habe gehört, dass es unheimlich schwierig ist, im Bundestag an Essen ranzukommen und auch Zeit zu finden, irgendwie mal schnell Mittag zu essen.
Das stimmt. Es waren jetzt auch einige Möglichkeiten zu essen, Corona-bedingt noch geschlossen. Das bessert sich jetzt auch ein Stück weit. Aber es ist natürlich auch so, dass man sehr eng getaktet ist. Mhm. Sowohl wenn man in Berlin ist, teilweise dann auch wiederum, wenn man hier ist. Und das heißt, das ist sicherlich ganz wichtig, auch sich da Freiräume zu halten, Freiräume zu schaffen oder wenn ich hier im Wahlkreis unterwegs bin, dann auch vielleicht was dabei zu haben, um dann, wenn die Termine doch dicht an dicht sind, dann auch noch zwischendrin was zu sich nehmen zu können. Denn das merkt man sonst hinten raus auch, wenn der Magen dann brummt, dann ist die Stimmung auch nicht mehr die beste im Termin.
Jetzt gab es natürlich im Zuge der Bundestagswahl und auch, wenn man sich mal anschaut, wie groß auch der Bundestag geworden ist, eine riesige Diskussion in Bezug auf die AfD, auf die Sitzordnung im Bundestag. Wie haben Sie diese Diskussion erlebt? Da gab es ja dann doch schon so einige Politiker, die gesagt haben, es ist einfach auch eine Zumutung. Also das war ja die FDP natürlich, es ist eine Zumutung, neben der AfD zu sitzen. Es gab dann den Vorschlag, dass die CDU-Bundestagsabgeordneten künftig neben den AfD-Bundestagsabgeordneten sitzen sollen. Was haben Sie gedacht, als Sie diesen Vorschlag gehört haben oder diese Forderung?
Also ich habe überhaupt kein Verständnis für diese Forderung. Die FDP sitzt seit 1949 rechts vom Präsidenten oder der Präsidentin ausgesehen, neben der CDU-CSU. Warum diese Sitzordnung jetzt geändert werden soll, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Natürlich ist inzwischen die AfD dazugekommen, das ist richtig. Aber die AfD ist nicht nur eine Zumutung für die FDP, die AfD ist eine Zumutung für den Deutschen Bundestag insgesamt und auch für unser Land.
Das sagen Sie sehr, sehr deutlich.
Ja, das, da bin ich auch sehr deutlich. Also ich habe ganz klare Grenzen zum äußersten rechten Spektrum des Parlaments, genauso wie zum äußersten linken Spektrum des Parlaments. Und das ist mir auch immer sehr wichtig, das deutlich zu machen. Die AfD ist ein Sammelbecken für Rechtsextreme, für Corona-Leugner, für Verschwörungstheoretiker. Und sie tut unserem Land nicht gut. Sie destabilisiert unser Land, unsere Demokratie. Und wir müssen ganz klar machen, dass wir mit der AfD nicht zusammenarbeiten wollen und auch nichts gemein haben.
Ich finde das spannend, dass Sie das nochmal in dieser Deutlichkeit sagen. Ich hatte nämlich in den letzten, ehrlich gesagt, sogar 2-3 Jahren den Eindruck, dass es immer mal wieder CDU-Politiker gab, die das ein bisschen aufweichen wollten, diese Haltung, die es ja ursprünglich auch schon eigentlich gab, die ja immer wieder verkündet wurde und war überrascht jetzt, dass es dann doch, scheinbar ja auch Sie, immer wieder dann doch Politiker gegeben hat, die gesagt haben, nein, ganz, ganz deutlich. Und das auf gar keinen Fall. Und trotzdem vergleichen Sie sozusagen das ganz Linke mit dem ganz linken Spektrum. Halten Sie diesen Vergleich nicht für gefährlich?
Nein, ich vergleiche nicht das ganz linke und das ganz rechte Spektrum miteinander, sondern ich sage, dass beide Seiten für uns keine Optionen für eine Zusammenarbeit sind. Sicherlich gibt es da Unterschiede. Aber man muss auch sagen, im Kern sind beides populistische und in Teilen auch extremistische Parteien. Einmal auf der ganz rechten und einmal auf der ganz linken Seite. Das haben sie schon miteinander gemeinsam. Auch wenn die Gründe und wenn die Ausprägungen sicherlich, die Gründe, warum man nicht damit zusammenarbeitet und die Ausprägungen dieses Populismus und Extremismus unterschiedlich sind.
Ja. Wie gesagt, also ich finde das sehr spannend, dass Sie das dann doch in aller Deutlichkeit sagen. Das, glaube ich, hat auch so einigen Wählern gefehlt. Glauben Sie, dass diese deutliche Abgrenzung, insbesondere jetzt, was die rechte Seite angeht oder die extrem rechte Seite angeht, auch dazu geführt hat, dass die CDU, und das kann man eigentlich gar nicht anders sagen, so unglaublich abgeschmiert ist bei der letzten Bundestagswahl?
Ich glaube, dass die Gründe für das Wahlergebnis im Bund sehr, sehr vielfältig sind. Das hat viel zu tun mit auch dem Eindruck einer mangelnden Geschlossenheit, den wir nicht nur in diesem Jahr, sondern vielleicht auch schon in den Jahren davor erzeugt haben. Das hat zu tun mit internen Querelen. Das hat sicherlich auch zu tun mit Fehlern des Spitzenkandidaten. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass es immer schwierig ist, nach 16 Jahren in Regierungsverantwortung dann die Menschen noch ein weiteres Mal zu überzeugen. Und das ist uns dann auch ein Stück weit schlechter gelungen, muss man sagen, als sicherlich der SPD, die ja auch in den letzten 16 Jahren, 12 Jahre mitregiert hat, aber irgendwie den Eindruck erzeugt hat, dass sie im Grunde gar nicht mit dabei war in den letzten Bundesregierungen.
Jetzt will ich mal ein bisschen wieder weg von der CDU und hin zu einem Thema, was, glaube ich, unfassbar viele Menschen bewegt und heutzutage viel, viel mehr als noch vor 5, 6, 7, 8 Jahren. Heute treffen sich ja knapp, ich glaube, 200 Staaten zu einem Klimagipfel, diesmal in Glasgow in Schottland. Und es geht natürlich um diese ganz große Frage, ne? Wie erreichen wir das Klimaziel? Ich weiß, dass Sie als CDU-Politiker, als Politiker vom Niederrhein den Klimaschutz auch nicht erst seit gestern im Blick haben. Wie wichtig, glauben Sie, ist so eine Geschlossenheit und wie wichtig ist es vor allem, jetzt auch einfach mal zu machen? Denn, und das ist ja auch ein ich würde mal sagen, Vorwurf oder eine große Kritik, dass alle Staaten viel quatschen, viel reden und sich irgendwie nichts tut. Und wir haben ja vor kurzem erst mitbekommen, dass selbst die Queen das ja auch schon angemäkelt hat.
Es ist sehr, sehr wichtig, das ganze Thema vor allem auch global zu betrachten. Denn wir alleine können natürlich als Vorbild vorangehen als Bundesrepublik Deutschland, aber wir allein werden dieses globale Problem natürlich nicht lösen. Und deswegen müssen wir globale Lösungen finden und in Deutschland weiter dann auch mutig und entschlossen vorangehen und auch zeigen, dass eine große Industrienation auch ein klimaneutrales Industrieland werden kann.
Mussten Sie Ihre eigenen Wähler von diesem Thema überzeugen eigentlich?
Nein, ich glaube, dass dieses Thema letztendlich in der Breite der Gesellschaft und vor allem in der demokratischen Mitte so klar ist, dass die Menschen auch parteiübergreifend erwarten, dass wir uns dafür einsetzen und dass wir gemeinsam auch dieses Problem lösen.
Und trotzdem wird ja auch immer wieder seitens CDU, CSU gesagt, ja, Klimaschutz und das, was die Grünen vorhaben, das ist alles teuer und wer soll das eigentlich alles bezahlen? Meinen Sie nicht, dass es Menschen geben könnte, die den Eindruck gewinnen, da wird jetzt versucht, den Klimawandel natürlich nicht zu leugnen, aber die Maßnahmen, um das in den Griff zu kriegen, werden so ein bisschen auf die lange Bank geschoben, gerade seitens CDU, CSU?
Nein, ich glaube, das ist gerade der Kernpunkt, der uns auch ein Stück weit dann unterscheidet von den Grünen, dass wir eben nicht nur den Klimawandel im Blick haben, sondern dass wir entschlossenen Klimaschutz mit wirtschaftlichem Aufschwung und mit sozialer Sicherheit verbinden. Mhm. Dass wir also auch im Blick haben, dass wir eine Industrienation sind und dass unser Wohlstand auch auf unserer wirtschaftlichen Stärke beruht und dass wir auch im Blick haben, dass Klimaschutz nur dann gelingt, wenn wir die Menschen auch mitnehmen und wenn wir auch im Blick haben, dass Leben und Wohnen, dass Energie, dass Sprit bezahlbar bleiben muss. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch beim Klimaschutz Maß und Mitte hält und alles miteinander verbindet und insgesamt betrachtet.
Was heißt denn Maß und Mitte beim Klimaschutz?
Naja, das heißt zum Beispiel, wenn wir jetzt erleben, auch wie sich die Energiepreise entwickeln, dass wir schon sehr ernsthaft darüber nachdenken müssen, ob wir nicht dann auch Entlastungen vornehmen, etwa indem wir eine EEG-Umlage abschaffen oder auch schrittweise die Stromsteuer abschaffen.
Mhm. Glauben Sie, dass das der richtige Weg ist? Glauben Sie, dass all diese Maßnahmen auch dazu führen würden und oder auch führen werden, dass Menschen den Klimaschutz ernst nehmen? Weil das muss man ja auch sagen. Es gibt genügend Menschen, die sagen, nee, und das tun sie bis heute noch, nee, Klimaschutz, das ist ein viel zu breit getretenes Thema und das ist gar nicht das Problem unserer Zeit. Wir haben ganz andere Probleme, um die wir uns eher kümmern sollten.
Ich erlebe schon, dass viele Menschen das sehr, sehr ernst nehmen und auch viele Menschen in ihrem Alltag im Rahmen ihrer Möglichkeiten einen Beitrag leisten. Und viele Maßnahmen, die wir brauchen, betreffen ja auch noch nicht mal unbedingt nur den Einzelnen. Wenn wir etwa daran denken, welche Potenziale wir bei einer energetischen Sanierung von Gebäuden haben, welche Potenziale wir auch in Fragen des Verkehrs, des ÖPNVs, der Elektromobilität haben. Das sind Dinge, bei denen kann zum Beispiel auch ein Staat erstmal vorangehen, wenn wir an die ganzen Verwaltungsgebäude denken, wenn wir an den Fuhrpark auch der Städte, Gemeinden, der Länder und des Bundes denken. Also da gibt es, glaube ich, auch viele Möglichkeiten, die den Einzelnen nicht erstmal unmittelbar betreffen.
Sprechen wir gleich ein bisschen ausführlicher drüber. Jetzt spielen wir ein paar Spots und dann gibt es ein bisschen Musik. Dann bin ich sehr gespannt auf das, was Sie mir da gleich noch zu erzählen haben in Bezug auf den Klimaschutz. Dr. Martin Plum, also heute bei uns zu Gast im Werde Niederrhein Talk. Schön, dass Sie da sind. I love Rock'n'Roll. Hier bei Werde Niederrhein, der Werde Niederrhein Talk. Heute mit Dr. Martin Plum, neuer Bundestagsabgeordneter, hat den Wahlkreis 111 geholt. I love Rock'n'Roll. Gilt das auch für Sie, Herr Dr. Plum? Oder geht's so?
Ach.
Auch mal, sagen wir es mal so.
Sie sagen nicht nein.
Nein.
Ja, okay, ja, genau. Immerhin. So, wir haben jetzt ein bisschen über den Klimaschutz gesprochen, auch darüber gesprochen, wie wichtig dieses Thema eigentlich auch für Ihre Wähler ist und war. Und eins muss ich tatsächlich auch zugeben. Also, wenn man sich mal anschaut, Klimaschutz ist ja jetzt nicht mehr nur, wie vor vielen Jahren, sage ich mal, ein hauptsächliches Thema der Grünen, sondern es ist ein Thema, das alle Parteien betrifft. Alle Parteien haben auch dieses Thema im Wahlkampf ganz nach vorne getrieben. Ich muss Ihnen übrigens sagen, Sie haben eine sehr gute und sehr aufgeräumte Homepage und auch da ist schon deutlich zu erkennen, dass das ein Thema ist, das Sie schon auf der Agenda haben, das Sie schon im Blick haben. Sie selbst wohnen halb zufällig, halb gewollt in einer Klimaschutzsiedlung in Viersen und ich habe gelesen, dass Sie und Ihre Familie eigentlich jetzt gesucht haben, weil Sie gerne ein Eigenheim wahrscheinlich nämlich mal an hätten. Ganz schön schwierig momentan, ne, überhaupt Grundstück zu finden bei uns.
Ja, Grundstück ist fast unmöglich, aber auch wenn man sich den Markt an Bestandsimmobilien in der Stadt oder im Kreis Viersen anschaut, das ist unglaublich schwierig, etwas zu finden. Und die Preise haben jetzt auch in den letzten Jahren nochmal eine Entwicklung genommen, die wirklich ja enorm ist. Und wenn ich dann sehe, dass eine Familie wie wir, ja auch mit einem vernünftigen, mit einem soliden Einkommen als Richter und auch dem Einkommen meiner Frau schon solche Schwierigkeiten hat, dann muss man ja auch sagen, dann trifft das andere Familien noch mal viel mehr. Mhm. Und das ist sicherlich eine Entwicklung, die nicht gut ist und wo wir auch als Politik aufgefordert sind, Lösungen zu finden.
Wie kann so eine Lösung aussehen?
Ja, ich glaube, wir als Politik können zum Beispiel eine Stellschraube drehen, das sind die Baunebenkosten. Es sind ja immer noch mal rund 10%, die dann am Ende draufkommen. Und wenn ich mir anschaue, dass wir noch in Westfalen eine Grunderwerbssteuer von 6,5% haben, dann ist es, glaube ich, richtig gewesen, dass wir auch im Wahlprogramm gesagt haben, wir wollen für den Ersterwerb einer Wohnimmobilie dann auch Freibeträge schaffen, auch für Familien, um so diese Kosten etwas zu drücken. Und im Übrigen geht es natürlich auch im Wohnbereich darum, um ausreichendes Angebot zu sorgen. Das betrifft natürlich auch den Mietwohnraum, sozial geförderten Mietwohnraum, altersgerechten Mietwohnraum. Auch da müssen wir gemeinsam mit den Kommunen, gemeinsam mit dem Land und dem Bund dann am Ende weiter vorangehen.
Das wissen, glaube ich, sehr viele von uns. Das wissen auch die unterschiedlichsten Parteien. Die Frage ist nur, wie? Also wir sprechen auf der einen Seite über den Klimaschutz. Wir wissen, es ergibt gar keinen Sinn, jetzt zum Beispiel ein Haus zu bauen und da einfach eine olle Gasanlage irgendwie zu installieren. Es ist wichtig und richtig, vielleicht sogar auch fürs eigene Portemonnaie zu sagen, okay, ich nehme jetzt dieses Geld in die Hand, aber woher soll das kommen? Ne? Also ich glaube, dass sich sehr viele Menschen einig sind, Klimaschutz ist richtig und wichtig und wir haben gar keine andere Wahl mehr. Auf der anderen Seite wollen wir es uns noch leisten zu wohnen, wir wollen es uns leisten zu leben, vielleicht sogar noch ein Eigenheim irgendwann zu finanzieren. Wie sind diese beiden Sachen miteinander kombinierbar?
Ich glaube, das Eigenheim ist erstmal auch eine wichtige Form der Altersvorsorge. Das kann man auch nachweisen, dass Menschen, die ein Eigenheim haben, später deutlich weniger von Altersarmut betroffen sind als Menschen, die kein Eigentum haben. Insofern ist es schon etwas Erstrebenswertes, nicht nur, weil der Mensch ja schon ein Zuhause haben will, sondern auch, weil er damit ein Stück weit für das Alter vorsorgt. Und gerade wenn wir auch mal darauf schauen, welche hohen energetischen Standards Neubauten heute haben und welche Möglichkeiten der energetischen Sanierung auch wir bei Bestandsimmobilien haben, dann ist es ja auch eine Chance, einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, wenn man heute baut. Und es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir auch nicht immer nur auf neue Gebäude schauen, dass wir nicht immer nur auf die Neubaugebiete, dass wir nicht immer nur auf Grundstücke schauen, sondern dass wir auch viel stärker Bestandsimmobilien attraktiver machen oder auch Industriebrachen, Wohnlücken nutzen, um sie zu bebauen oder um sie in einer neuen Nutzung zuzuführen und dann eben auch das Ganze nachhaltig und klimaschonend zu bebauen.
Und da stellt sich trotzdem die Frage der Finanzierung. Also wir reden ja über dieses Thema nicht erst seit vorgestern. Die Politik spricht da nicht seit vorgestern drüber. Die Parteien haben es auf dem Schirm. Und trotzdem kommen wir immer wieder in die Situation, dass es eine Klimakonferenz, übrigens auch international, nach der anderen gibt. Und am Ende auch wir als Journalisten letztendlich berichten und gar nicht so richtig wissen, ja gut, was ist jetzt das Fazit? Was ist das Endergebnis? Das ist ja das, was irgendwie gefühlt immer noch fehlt.
Gut, die Finanzierungsfrage ist ja eine Frage, die wir uns insgesamt in unserem Land stellen müssen. Wir haben Corona-bedingt zwischen 2020 und bis 2022 wahrscheinlich eine Neuverschuldung von 500 Milliarden Euro, also ein ganz enormer Betrag. Und es ist auch klar, dass wir an der Stelle sicherlich nicht so weitergehen können, sondern viel gezielter mit unseren Mitteln umgehen müssen. Ich glaube aber, dass gerade im Bereich des Klimaschutzes es auch nicht nur immer eine Frage des Geldes ist, sondern es ist auch eine Frage von Entwicklung, es ist eine Frage von Wachstum und es ist auch eine Frage von Technologie und Fortschritt, die sich da stellt. Vieles lässt sich heute auch schon zum Klimaschutz beitragen, indem wir verstärkt moderne Technik, indem wir verstärkt erneuerbare Energien und Ähnliches nutzen.
Ein großes Thema da ist ja auch, wie werden wir in Zukunft unterwegs sein, Mobilität und wie ist vor allem der Antrieb, wie sieht der so aus? Halten Sie das für einen wichtigen und auch möglichen Weg, das zumindest mal in Angriff zu nehmen, also zu sagen, okay, wir müssen gerade, wenn es um Mobilität geht, darauf achten, dass wir auf Sprit sozusagen, also auf Benzin, auf Diesel immer mehr und mehr verzichten. Glauben Sie, das ist ein wichtiger und womöglich sogar der beste Weg, diesen Schritt zu wagen und zu sagen, okay, das ist eine Möglichkeit, das Ganze wirklich konkret anzupacken?
Also es ist sicherlich so, dass wir auch neue Antriebsformen brauchen. Ich glaube aber, es ist am Ende nicht eine Aufgabe von Politik zu entscheiden, welche Antriebsform ist die beste Antriebsform, sondern das ist auch eine Aufgabe des Verbrauchers und des Marktes, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn Sie heute mit Ingenieuren aus der Automobilindustrie auch sprechen, die sagen Ihnen ganz häufig, ob in Zukunft dann die E-Mobilität, ob in Zukunft Wasserstoff, ob in Zukunft Hybridantriebe oder auch emissionsarme Verbrennungsmotoren der Antrieb der Zukunft ist, das ist noch gänzlich offen. Und insofern, glaube ich, tun wir auch gut daran, all diesen Antriebsformen eine Entwicklung zuzugestehen und dann zu schauen, welche sich am Ende durchsetzt. Alle Antriebsformen gehen ja auch erstmal in die richtige Richtung. Ich glaube auch, wir dürfen immer nicht nur einseitig das Auto in den Blick nehmen. Das Auto ist enorm wichtig. Gerade hier bei uns am Niederrhein, gerade in dem ländlichen Raum wie dem Kreis Viersen. Die Menschen werden auch in ihrem Alltag im Kreis Viersen nicht auf das Auto verzichten können. Ja. Aber wir brauchen zusätzlich natürlich einen attraktiveren ÖPNV. Mhm. Ja, gerade auch in den ländlichen Räumen. Und wir brauchen zusätzlich auch bessere Radwege, auch Radschnellwege, um auch diesen Radverkehr deutlich zu steigern. Also auch da, glaube ich, tun wir gut daran, wenn wir alle Formen des Verkehrs in den Blick nehmen und sie nach Möglichkeit dann auch weiterentwickeln.
Ich finde das interessant, dass Sie über den ÖPNV sprechen. Ich habe mich nämlich immer gefragt, also sobald ich mal im Ausland bin, ja, oder im Urlaub, frage ich mich immer, warum ist es bei uns in Deutschland eigentlich so unglaublich teuer, mit Bus und Bahn unterwegs zu sein? Wäre das denn ein Punkt, wo man ansetzen kann, wo man sagen kann, okay, wir müssen das irgendwie anders oder wir müssen das viel, viel besser subventionieren? Also zum Beispiel so eine alleinerziehende Mutter, die mit den Kindern am Wochenende irgendwie einen schönen Ausflug machen möchte und setzt sich in die Bahn und fährt irgendwie zum nächstgelegenen Zoo oder sowas. Alleine der Weg dorthin kostet ja eine Stange Geld. Kann man da nicht irgendwie ansetzen? Gibt es da nicht irgendwie Möglichkeiten? Und sagen Sie vielleicht auch als Politiker, mal abgesehen davon, dass wir ja auch die Wege ausbauen müssen, dass wir Möglichkeiten schaffen müssen, eben zum Beispiel für Bus und Bahn, geht es auch darum, es erschwinglich zu machen und attraktiv zu machen, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein?
Ich glaube, es ist nicht nur eine Frage des Geldes, sondern es ist vor allem eine Frage der Attraktivität der Verbindungen. Wenn Sie aus dem Kreis Viersen, aus Elmt, aus Brücken oder aus Grefrath zum Zoo nach Krefeld fahren wollen, dann brauchen Sie eine halbe Ewigkeit gefühlt. Und dann werden Sie das schon allein deshalb nicht machen, weil Sie mit dem Auto deutlich schneller dort sind. So, egal wie der Preis ist. Das heißt, wir müssen vor allem, glaube ich, in dem ersten Schritt auch schauen, dass wir attraktive Strecken, attraktive Verbindungen haben, um die Nutzung von öffentlichen Verkehrsmitteln attraktiver zu machen.
Gut, die Deutsche Bahn werden Sie nicht zwingen können, neue Verbindungen herzurichten.
Nein, die Deutsche Bahn werden Sie nicht zwingen können, neue Verbindungen herzurichten. Andererseits, wir erleben das ja zum Beispiel im Kreis Viersen mit der Diskussion um die Verlängerung der S28. Ja. Es gibt schon Möglichkeiten, vorhandene, nicht mehr befahrene Strecken zu reaktivieren und damit natürlich auch einen ganz wichtigen Impuls zu setzen, um aus Viersen, um aus Nersen Schiefbahn schneller in den Großraum Düsseldorf zu kommen und uns da näher anzubinden. Also auch das sind Möglichkeiten. Oder wir haben die Frage des zweigleisigen Ausbaus zwischen Kaldenkirchen und Dülken, wo es auch darum geht, dass diese Strecke besser genutzt wird. Also auch das müssen wir in den Blick nehmen. Es geht natürlich auch viel, gerade im ländlichen Raum wie im Kreis Viersen, auch um Busverbindungen, die vielleicht an der einen oder anderen Stelle besser werden müssen. Aber nochmal, ich glaube, das ist nicht nur eine Frage des Preises, auch wenn Preise, gerade wenn Sie Einzelfahrten betrachten, zu hoch sind. Wobei es auch bei den Preisen durchaus gute Angebote gibt. Also ich bin auch als Richter immer nach Düsseldorf mit dem Zug gependelt. Mit dem Jobticket zum Beispiel ist das alles ganz gut finanzierbar und machbar. Nur es ist halt häufig so, wenn man Einzelfahrten nimmt, selbst wenn man Viererticket sind, dann ist das schon verdammt viel Geld, gerade für Alleinerziehende und gerade für kleine und mittlere Einkommen.
Ja, ganz besonders, wenn eigentlich, also natürlich, wenn man es sich leisten kann und so ein Monatsabo irgendwie abschließt, ist das mit Sicherheit günstiger, als sich jedes Mal dann irgendwie ein Ticket kaufen zu müssen. Aber das Monatsticket, das müssen sie sich ja auch erstmal leisten können, ne? Das ist ja auch noch so ein Thema.
Das ist richtig, wobei die Jobtickets sind ja nochmal zusätzlich bezuschusst. Mhm. Also das ist schon im Vergleich zu einem Viererticket, also ich glaube, so ein Jobticket bei mir, das hat sich mit 5 Fahrten im Monat rentiert. Mhm. Das ist dann schon relativ günstig, ja. Aber klar, man kann auch über die Tarifmodelle natürlich nachdenken und sie attraktiver machen. Aber wie gesagt, ich glaube, im Kern ist an vielen Stellen das Problem, dass Verbindungen einfach auch nicht attraktiv genug sind.
Also ich höre da schon auf jeden Fall raus, es geht da nicht nur ums Geld, sondern auch einfach um die Möglichkeit, irgendwie von A nach B zu kommen für Sie. Vor allem hier bei uns in der Region, das ist, und da haben Sie natürlich absolut recht, also gerade wenn wir über die Verlängerungen von bestimmten Strecken sprechen, das ist ein großes Thema bei uns hier am Niederrhein, das ist ein großes Thema im Kreis Viersen und darum geht's aber auch. Es ist halt ein großes Thema, es ist eine große Diskussion und trotzdem haben sehr viele Menschen, glaube ich, das Gefühl, es tut sich da gar nicht richtig was.
Naja, es tut sich ja schon etwas, gerade wenn wir jetzt bei der S28 sind, da haben wir ja im letzten Jahr erlebt, dass sich die Stadt Mönchengladbach Gott sei Dank auch bewegt hat, dass wir da jetzt einen Schritt weiter sind, dass wir da einen regionalen Konsens haben, dass die S28 verlängert werden soll, dass wir jetzt in die Planung einsteigen können. Natürlich wird auch das dauern, wird eine Planung, wird ein Bau einer solchen Strecke dauern, wird es auch ein bisschen dauern, weil es in Mönchengladbach ja immer noch starke Widerstände gibt, aber es bewegt sich schon etwas. Wobei es natürlich auch im Kern richtig ist, wir brauchen an vielen, vielen Stellen zu lange in Deutschland. Und das gilt gerade bei Infrastrukturvorhaben, das gilt gerade auch bei Planungs- und Genehmigungsverfahren in Summe. Und da müssen wir einfach schneller werden und da müssen wir auch viele Chancen, die die Digitalisierung sicherlich bietet, auch besser nutzen.
Das finde ich auch übrigens sehr, sehr spannend, dass Sie als junger CDU-Politiker und Richter, also ich kann mir vorstellen, dass Sie Bürokratie spüren wie wahrscheinlich kaum ein anderer. Das ist zumindest das, was ich mir so vorstelle. Neben dem Thema Klimaschutz und auch neben dem Thema Infrastruktur, neben dem Thema Wohnen, Leben und Bauen ist nämlich der digitale Ausbau auch ein großes Thema, glaube ich, bei Ihnen. Zumindest konnte ich das so ein bisschen rauslesen. Was glauben Sie, ab welchem Punkt wird Deutschland von sehr, sehr vielen anderen Ländern innerhalb, aber auch außerhalb der EU überholt sein? Also ich habe so den Eindruck, dass wir hier in Deutschland die Digitalisierung komplett verschlafen haben, die letzten mindestens 10 Jahre.
Also wir sind sicherlich schon an vielen Stellen überholt und wir müssen vor allem auch aufpassen, dass unser Rückstand nicht noch größer wird, sondern wir müssen einfach da auch weiter vorankommen. Und ich sehe das ja nun auch als Richter, wenn ich mir anschaue, welche Möglichkeiten auch der öffentliche Dienst hätte, um digitaler aufgestellt zu werden und wie langwierig diese Prozesse sind. Ich habe 10 Jahre lang jetzt erlebt, wie darüber diskutiert wird, dass wir elektronische Akten bekommen. Ich habe es jetzt leider nicht mehr erlebt, dass ich sie bekomme.
Sie müssen, glaube ich, jetzt im Zuge Ihres Einzugs in den Bundestag, müssen Sie, glaube ich, irgendwie einen Fax jetzt bald verschicken, ne? So wie ich
das
mitbekommen
habe. Ja, also das erlebe ich jetzt nochmal, dass es auch noch besser geht bei der Bundestagsverwaltung. Die Bundestagsverwaltung hat wirklich für jedes Anliegen ein passendes Formular und dieses Formular möchte sie am liebsten original oder per Fax haben. Das ist natürlich auch unglaublich umständlich, wenn man dann erleben muss, dass man nach der Zuweisung eines Raumes ein Schlüsselanforderungsformular ausfüllen muss, das 2 Tage vorher an die Schlüsselstelle senden muss, um dann dort persönlich seine Schlüssel abholen zu können. Also das ist...
Warum sind wir so?
Warum sind wir so? Ja, warum können wir es nicht einfacher? Warum können wir es nicht schneller? Und warum kann man nicht dann im Intranet des Deutschen Bundestages ein Formular bereitstellen, das man ausfüllt und mit dem man diesen ganzen Prozess beschleunigt? Oder wenn ich erlebe, dass ich jetzt seit 2 Wochen darauf warte, dass eine IT-Ausstattung für meine Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird und letztendlich zurzeit einzig und allein ich einen Laptop habe, von dem aus die E-Mails abgerufen werden können.
Das heißt, meine Bundestagsadresse gehen. Da sitzen dann 3-4 Leute um einen Laptop, nämlich um ihren Laptop, und versuchen dann irgendwie ihre Sachen da abzurufen?
Ja, beziehungsweise in der Regel mache ich das dann von meinem Laptop und es bleibt erstmal an mir hängen. Ja.
Also ich weiß schon gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil ich mich frage, also in Deutschland ist eins der, und das ist meine ganz persönliche Ansicht, eines der wohl mächtigsten Länder dieser Welt. Wir haben so eine Macht in dieser Welt und wir genießen ja auch ein großes Ansehen. Dann zu hören, dass im Bundestag sowas abgeht, da frage ich mich, was ist da los und warum hat sich das in den letzten Jahren nicht geändert? Warum zum Teufel haben die da noch Faxgeräte? Warum ist das so? Und wie können Sie das ändern, jetzt wo Sie im Bundestag sitzen? Wen haben Sie dafür schon versucht dran zu kriegen?
Ich glaube, unter uns Kollegen ist das relativ einvernehmlich, dass wir uns eigentlich wünschen würden, dass da vieles einfacher geht, vieles schneller geht und vieles auch digitaler geht. Ich glaube, es ist da wie an vielen anderen Stellen, dass man dann auch die Verwaltung davon überzeugen muss. Und ich hoffe, dass das neue Bundestagspräsidium...
Ach, wir sind erst an dem Punkt angekommen, ja? Wir sind noch an dem Punkt, wo wir sie überzeugen müssen, dass es besser wäre,
ja,
wenn es anders läuft.
Ich hoffe es. Es gibt ja immer dann wieder Bedenken, die den Datenschutz betreffen, die andere Dinge betreffen, die dann vorgebracht werden. Also ich glaube, das ist einfach eine Aufgabe, die muss mit Blick auf den Deutschen Bundestag dann jetzt auch das neue Präsidium des Bundestags rund um Bärbel Baas in Angriff nehmen. Und ich hoffe, dass die Kollegen in 4 Jahren und die Kolleginnen und Kollegen in 4 Jahren, die dann neu gewählt werden, das ein bisschen anders erleben und dann schneller auch arbeitsfähig sein werden, als wir das derzeit sind.
Was ich auch so spannend finde, wir müssen, und das betrifft ja gefühlt fast jeden in Deutschland, unsere Führerscheine umtauschen in EU, in diese neuen EU-Führerscheine, die ja vor allem dazu dienen, sie sollen angeblich deutlich sicherer sein. Und dieser Prozess des Umtausches, ich finde den auch sehr interessant. Es ist so, dass das so gestaffelt abläuft. Also es geht um diese altbekannten Lappen zum Beispiel, beziehungsweise um Führerscheine von Menschen, die zwischen 53 und 58 geboren wurden. Das sind jetzt so die ersten, die diesen Führerschein umtauschen müssen. Übrigens bis zum 19. Januar 2022, das ist der Stichtag, also für alle da draußen, denkt bitte dran, eure Führerscheine umzutauschen. Die Art und Weise, wie das Ganze abläuft, hat mich sehr verwundert. Man kann einen Antrag runterladen auf der Homepage der jeweiligen Kommune, muss den dann per Post oder persönlich dann abgeben. Das ist also ein sehr langwieriger Prozess und man muss es wirklich vor Ort abgeben oder eben in den Briefkasten am Rathaus oder beim Bürgerbüro dann reinwerfen. Und ich habe mich wirklich gefragt, gibt es denn bei all den Möglichkeiten, die es bereits gibt, nicht die Chance, sowas einfach komplett digital zu machen? Warum ist das in Deutschland noch nicht machbar? Und warum gibt es so viele Länder auf dieser Welt, die solche Dinge einfach schon seit Jahren hinkriegen und wir aber nicht? Wer hat da gepennt? Herr Dr. Plum.
Das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, das haben viele gepennt ein Stück weit. Und es ist vielleicht auch manchmal so, dass viele nicht wollen. Ja, und mich ärgert das auch immer wieder ungemein, welche unnötigen Hürden man in den Weg gelegt bekommt. Ich habe das dieses Jahr auch wieder erlebt beim Elterngeldantrag. Das ist für mich immer eins der besten Beispiele, wenn man dann seine Gehaltsbescheinigungen, sein Einkommensteuerbescheid und Ähnliches vorlegen muss. Alles Daten, die der Staat von uns schon hat. Mhm. Das heißt, es ist im Grunde nur eine Frage, dass die Behörde A es zu Behörde B transportiert. Mhm. Und noch nicht mal das funktioniert. Dabei wäre es so einfach und würde vielen helfen an der Stelle. Und ich glaube, das ist jetzt auch eine Aufgabe für die kommenden 4 Jahre, das einfach möglich zu machen und auch diese Synergieeffekte dann zu nutzen und es auch zu erleichtern, dass Behörden untereinander dann Daten austauschen, wenn die Bürgerinnen und Bürger dann auch damit einverstanden sind.
Es gibt sehr, sehr viel zu tun für Sie, Dr. Plum. Und ich bin gespannt, welches Thema Sie ja so mit als erstes vorantreiben werden und was so Ihr Thema in gewisser Hinsicht sein wird. Man kann es eigentlich gar nicht beschreiben, ne? weil wir haben jetzt schon so über einige Sachen gesprochen. Bezahlbares Wohnen, bezahlbares Leben, die Infrastruktur. alles ja auch geht irgendwie mit einher, ne? Also wenn man sagt, okay, wir müssen irgendwie, wir müssen dafür sorgen, dass Menschen günstig, oder was heißt günstig, aber angemessen, für einen angemessenen Preis leben können, bedeutet das, wir müssen Kita-Plätze schaffen. Das bedeutet, wir brauchen Erzieherinnen und Erzieher. Das heißt, wir brauchen Schulen. Das heißt, wir brauchen einen vernünftigen Weg, um von A nach B zu kommen. Also die Infrastruktur ist ein riesiges Thema. Ich bin sehr gespannt, wie Sie das alles hinkriegen und was Sie dann auch vorantreiben. Was ich Sie unbedingt noch fragen wollte, wir hatten ja auch Herrn Dieren bei uns zu Gast von der SPD, der ebenfalls vom Niederrhein kommt und auch in den Bundestag einzieht oder eingezogen ist von der SPD. Ich habe mich gefragt, ob Sie sich eigentlich schon begegnet sind, Sie zwei.
Nicht bewusst auf jeden
Fall. Nicht bewusst. Haben Sie ein bisschen sich eingelesen? Wissen Sie, wofür Jan Dieren steht und was er so macht?
Ich muss gestehen, ich habe mir das Interview mit ihm mal im Vorfeld angeguckt und da habe ich natürlich ein bisschen einen Eindruck von ihm gewonnen.
Ja. Ich bin zum Schluss gekommen, dass Sie tatsächlich, auch wenn Sie das beide vielleicht nicht unbedingt zugeben wollen, aber ein paar Schnittstellen und auch ein paar Schnittmengen haben und hatte irgendwie den Eindruck, Mensch, wenn da zwei junge Typen vom Niederrhein im Bundestag in Berlin zusammenkommen mit ganz ähnlichen Forderungen eigentlich, auch wenn sie dann doch in vielen Dingen auch sehr unterschiedlich wirken, ist das nicht vielleicht eine Chance? Und geht es nicht, ich finde sogar seit dieser Bundestagswahl, darum, dass Leute zusammenkommen, von denen man, glaube ich, nicht unbedingt ausgeht, sie gehören einem Team sozusagen an, aber ist es nicht genau das, was es braucht, was vor allem Wähler wollen, dass Politiker sich zusammenreißen und einfach mal den Weg gemeinsam gehen?
Ja, ich glaube, das ist auch gerade ganz wichtig, wenn wir jetzt hier in den Niederrhein schauen. Es kommt ja am Ende nicht darauf an, macht es jetzt ein CDU-Abgeordneter, macht es ein SPD-Abgeordneter oder jemand einer anderen Partei, sondern am Ende eint uns ja auch das Bestreben, dass wir daran arbeiten wollen, dass der Niederrhein ein starker und attraktiver ländlicher Raum bleibt. Und ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, bei konkreten Projekten, bei konkreten Fragen und Themen zusammenzuarbeiten. Das gilt innerhalb des Wahlkreises Viersen genauso wie natürlich darüber hinaus in die Nachbarwahlkreise hinein.
Mhm. Finde ich auch sehr spannend. Sie haben tatsächlich, Sie ähneln sich auch irgendwo, ne? Beides auch Juristen tatsächlich. Sie sind beide sehr jung, beide nach Berlin. Ach so, das wollte ich Sie auch noch fragen. Wie kommen Sie denn eigentlich in Berlin vorwärts? Fahren Sie da mit dem Fahrrad oder fahren Sie Auto oder fahren Sie mit der Bahn?
Also das ist ein Mix. Das ist mal mit der Bahn, das ist mal mit dem Auto, das ist mal mit dem öffentlichen Verkehrsmittel und das ist auch viel zu Fuß, muss man ehrlich sagen. Mhm. Und das Fahrrad ist noch nicht da, aber das Fahrrad steht quasi zu Hause und muss bei einem der nächsten Zugfahrten dann mit nach Berlin kommen.
Ich bin gespannt, was Sie da alles so erreichen werden in Berlin, mit welchen Themen Sie da ankommen werden und was wir noch so alles von Ihnen hören. Und ich habe im Gefühl, irgendwann klappt ein Kaffee mit Jan Dieren. Ich wäre da sehr, sehr gespannt drauf. Dr. Martin Plum, Bundestagsabgeordneter, wurde im Wahlkreis 111 gewählt. Viersen haben Sie also schon überzeugen können. Und vielen, vielen Dank, dass Sie heute da waren, dass Sie das Gespräch mit mir gesucht haben, dass wir uns unterhalten haben über gefühlt Gott und die Welt. Dr. Martin Plum, vielen Dank.
Ja, herzlichen Dank für das angenehme Gespräch und allen Hörerinnen und Hörern für die Zeit, die sie sich genommen haben.
Das Gespräch findet ihr in wenigen Stunden übrigens auch nochmal online auf welleniederrhein.de. Macht's gut, schönen Tag.